ARD Sounds.
Die Leute in West-Berlin, also haben die dich quasi auch mit offenen Armen empfangen? Oder war es so nach dem Motto auch schon wieder ein Geflüchteter, der hier jetzt ja auch eine Wohnung braucht und Essen braucht und so?
Nein, das war damals also nicht der Fall. Das mag vor Mauerbau vielleicht vorgekommen sein, weil ja wirklich da West-Berlin geflutet wurde mit Flüchtlingen. Aber nach dem Mauerbau, die wenigen, die es dann noch geschafft haben, die wurden eher mit großen Augen angestarrt. So nach dem Motto, Mensch, wie hast du denn das gemacht? Das geht doch eigentlich gar nicht mehr.
Wann ist dir der Gedanke gekommen, dass deine Schwester unbedingt auch raus wollte?
Ja, ich bin mit dieser Idee eigentlich schon nach West-Berlin gegangen. Denn ich hatte ja nicht nur meiner Schwester, sondern auch meinen Freunden versprochen. Oder wir hatten generell versprochen, wer es schafft, nach dem Westen zu kommen. Wussten wir ja nicht, wer von uns es als erster schafft oder überhaupt schafft. Der bemüht sich drum, die anderen nachzuholen. Das war so ein richtiges Versprechen.
Achim flieht im Dezember 1961 aus der DDR nach West-Berlin. 4 Monate nach dem Mauerbau. Mit einem Trick. Achim nutzt den echten Pass eines Schweizers, der ihm total ähnlich sieht. So kann er die Grenze problemlos passieren. In West-Berlin muss er komplett neu anfangen. Er konnte ja noch nicht mal eine Tasche mitnehmen bei der Flucht. Wie schafft er das? Und wie kann er seine Schwester in den Westen holen? Und wieso findet Achim sich plötzlich 12 Meter unter der Erde wieder? Mit einem Spaten und einer unglaublichen Idee. Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Wiebke und das ist Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ein 8-teiliger Podcast von NDR Kultur. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, zuerst in ARD Sounds. Das hier ist Folge 4. Ein Tunnel unterm Todesstreifen.
War dir von Beginn an klar, dass du auch wirklich im Westen bleiben willst? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, absolut.
Auch, dass du in Berlin bleiben willst? Oder hättest du ja auch sagen können, ich gehe ins Bundesgebiet?
Nee, ich wollte in Berlin bleiben. Ich kannte West-Berlin ja auch ganz gut. Da fühlte ich mich fast so zu Hause wie in Ost-Berlin. Also das war für mich schon ganz wichtig, in Berlin zu bleiben.
Ihr merkt schon, diesmal geht's direkt los. Kein Smalltalk oder Warm-up. Eva und Josef sind nach Achims Flucht aus Ost nach West-Berlin on fire. Er hat es tatsächlich geschafft. Trotz Mauer, Stacheldraht und Soldaten passiert Achim unversehrt und ohne Zwischenfälle den Grenzübergang Friedrichstraße. Er steht jetzt in West-Berlin mit nichts außer den Klamotten, die er trägt. Und dem Schweizer Pass, mit dem ihm die Flucht gelungen ist. Es ist ein später Donnerstagabend, der 21. Dezember 1961. In 3 Tagen ist Heiligabend.
Und wie hast du dich dann gefühlt, als du dann quasi, ja, endlich im Westen warst?
Ja, da habe ich erstmal festgestellt, dass mein Herz doch ganz schön in die Hose gerutscht war und mein Blutdruck wahrscheinlich ziemlich hoch war. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich sehr froh, dass ich zumindest also der Entdeckung und damit einer mehrjährigen Gefängnisstrafe entgangen war. Also als erstes musste ich in das zentrale Notaufnahmelager in Marienfelde, das ist also ein Stadtteil von Berlin, da musste ich mich melden. Alle Flüchtlinge wurden dort registriert. Ich habe mir dann bei einer Cousine von mir, die war älter als ich und hatte schon Familie, hatte eine Wohnung, da habe ich mich einquartiert und habe so die ersten 6 Wochen, glaube ich, im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen. Da war ich froh, ich hätte auch in diesem Aufnahmelager schlafen können, aber das war so ein bisschen da so Jugendherbergsmäßig, so mit 4 Bettzimmern oder so und ziemlich einfach. Also da war ich ganz froh, dass ich Familienanschluss hatte.
Und hast du irgendwie dann schon gemerkt, dass jetzt meinetwegen Christa oder deine Familie vermisst?
Also in den ersten Tagen nicht. Zu Weihnachten, na klar, da kam dann so ein Anflug von Traurigkeit. Da saß ich dann bei der Familie meiner Cousine. Die hatten einen kleinen Jungen, der war damals so 7, 8 Jahre alt. Ja, das hat ein bisschen abgelenkt. Aber sonst, das war schon ein bisschen traurig, dass ich da nun Weihnachten alleine feiern. Also ich war ja nicht ganz alleine, aber ohne meine nächsten Familienangehörigen.
Was hast du denn nach deiner Ankunft im Westen gemacht?
Dann bin ich zu den Studenten, die mir diesen Pass gegeben haben, habe ihnen den Pass zurückgegeben, natürlich. Die haben mir dann ein paar Tipps gegeben, was ich noch so mache. Und dann habe ich auch angeboten, dass ich da beim Passsortieren helfen werde.
Passsortieren? Was Achim damit meint, ist, er will helfen, die zur Fluchthilfe abgegebenen Pässe, so wie er auch einen aus der Schweiz erhalten hatte, durchzuschauen und die Passfotos mit denen von DDR-Bürgerinnen und Bürgern zu vergleichen, die fliehen wollen.
Und am nächsten Tag bin ich in die Uni, zur TU, und habe erklärt, dass ich also eben aus der DDR komme und da studiert habe. Und da haben die mir, ohne dass ich irgendeinen Nachweis hatte, ich hatte ja nichts dabei, haben die mir so eine vorläufige Immatrikulation gegeben. Und dann habe ich mir, das muss dann Ende Januar gewesen sein, glaube ich, ein möbliertes Zimmer gesucht, weil meine Cousine oder beziehungsweise ihr Mann mich freundlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das doch alles nur ein Provisorium ist und dass sie ihr Wohnzimmer dann vielleicht auch noch mal wieder haben wollen, damit ich nicht dauernd da wohnen kann.
Und bereits in diesen ersten Tagen und Wochen nach seiner Ankunft im Westen, da sucht Achim nach Wegen, sein Versprechen wahrzumachen und seine Schwester aus der DDR zu holen. Mit der gleichen Methode, wie er selbst geflohen ist, mit einem echten Reisepass aus dem Westen.
Wir dachten natürlich dann, dass das mit den Pässen so weitergeht. Ich habe ja ein paar Tage bei denen da mitgemacht, die Pässe zu sortieren und zu gucken, ob irgendeine Ähnlichkeit irgendwo festzustellen ist. Aber nach ein paar Tagen kam dann einer von der Studentengruppe und hat gesagt, Leute, ihr könnt aufhören, die Tour geht nicht mehr, die ist verraten. Ja, das war erstmal natürlich ein Schock, ne? Da stand ich erstmal da und dachte, ey, was machen wir denn jetzt? Ich hatte ja keine Ahnung, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und dann haben wir uns ein bisschen umgehört. Und dann hat uns einer von dieser Studentengruppe gesagt, naja, er kennt welche, die holen Leute mit umgebauten Autos raus. Das kostet aber Geld. Ja. Klar, man musste ein Auto haben, man musste das Auto umbauen. Und der Fahrer, der das Auto gefahren hat und das Risiko trug, der wollte auch noch Geld haben. Also das hat pro Person so viel gekostet, wie ein normaler Arbeiter in einem halben Jahr verdient hat. War also eine ganze Stange Geld. Und ich habe also für meine Schwester mir das Geld zusammengeborgt im Bekannten- und Verwandtenkreis.
Und wie hast du es geschafft, ihr das Geld zu schicken und auch mit ihr zu kommunizieren, dass es diesen Weg gibt?
Nein, nein, das Geld schicken musste ich ihr nicht. Das musste ich in West-Berlin bezahlen.
Ach so.
Meine Schwester, der musste nur der Treffpunkt mitgeteilt werden, wann sie wo zu sein hat. Und dann kommt so ein Opel-Kapitän, das ist so ein Riesenschlitten, so aus den 50er Jahren. Und der hält an und dann springt sie in den Kofferraum. Und der schraubt dann da eine Platte rüber. Das war alles, was ich wissen musste.
Damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie die Autos zu Fluchtfahrzeugen umgebaut werden, versuche ich es mal zu beschreiben. Also, man braucht hier einen Hohlraum, in dem sich die Person verstecken kann. Etwa zwischen Rücksitzbank und Kofferraum. Aber da sind manchmal nur 17 cm Platz. Oder die Fluchtperson liegt zwischen dem umgebauten Armaturenbrett und dem Motorraum. Die Füße hängen dann im Radkasten. Drittes Beispiel. Die Fluchtperson muss sich in eine kleine Wanne im umgebauten Tank zwängen. Darin ist es eng und heiß. Und direkt über dem Kopf die Benzinleitung.
Und das war natürlich auch nicht hundertprozentig sicher, denn diese Autos wurden ja trotzdem kontrolliert. Später habe ich gehört, dass sie also nicht nur mit Spürhunden um diese Autos rumgelaufen sind und die haben dann geschnüffelt, ob dort irgendein Mensch versteckt ist, sondern noch später haben sie dann sogar mit Röntgenstrahlen die Wagen durchleuchtet und damit praktisch jeden entdeckt, egal wo er versteckt war.
Trotz all dieser Gefahren wagen viele DDR-Bürger die Flucht in einem umgebauten Auto. Geschätzt schaffen es auf diese Weise an die 1000 Menschen über die Grenze in den Westen. Wie viele Fluchtversuche mit umgebauten Autos scheitern, wissen wir nicht. Fest steht, das Risiko ist enorm hoch. Und wenn es schief geht, wird man sofort verhaftet. Denn die sogenannte Republikflucht ist in der DDR eine schwere Straftat. Und nicht nur das. Auch wenn eine Flucht nur geplant ist, drohen mehrere Jahre Gefängnis. Das wird auch für Achim noch eine große Rolle spielen. Darum geht es in der nächsten Folge. Aber jetzt organisiert Achim erstmal die Flucht seiner Schwester und besorgt ein umgebautes Auto.
Das hatte einen doppelten Boden. Da bist du dann durch den Kofferraum eingestiegen, da wo sonst das Reserverad lag. Und dann wurde oben eine Platte rübergeschraubt und sie hat dann erzählt, sie lag dann in so einer ungefähr 30 cm hohen, wie im Sarg. Ne?
Das klingt schrecklich. Stundenlang eingezwängt. Es riecht nach Öl und Benzin. Ist stickig und ihr könnt euch nicht bewegen. Dazu die Angst, doch entdeckt zu werden. Ich meine, wie groß muss der Wunsch nach Freiheit sein, um das alles auf sich zu nehmen? Achims Schwester jedenfalls geht das Wagnis ein und schafft es raus.
Aber dann war deine Schwester in West-Berlin oder in...
Ja.
Und habt ihr euch dann getroffen oder dann zusammen gewohnt?
Ja, wir haben dann zusammen gewohnt. Wir haben mit noch einem Freund eine WG gemacht.
Und ihr erinnert euch, Achim will ja nicht nur seiner Schwester zur Flucht verhelfen, sondern auch seiner Freundin Christa. Nur der Umbau eines Autos zum Fluchtwagen kostet umgerechnet mehrere 10.000 Euro. So viel Geld hat Achim nicht. Aber er hat bereits vor seiner eigenen Flucht von einer abenteuerlichen Idee gehört. Flucht unter der Erde.
Die ersten Fluchttunnel, die sind ja schon im Oktober 1961 gebaut worden. Da war ich ja selbst noch in Ost-Berlin und habe das dann im Westfernsehen irgendwie gehört. Also Tunnelbau war zu dieser Zeit eine ziemlich weit verbreitete Beschäftigung. Und insofern war das eigentlich gar nicht jetzt so exotisch, wie das heute klingt. Und dann hatten wir Glück, dann sind wir so um zwei Ecken, wo einer von uns kannte einen, der wusste, dass eine Gruppe schon einen Tunnel angefangen hat zu bauen. Keine Ahnung wo, aber er wusste das und er wusste, dass die noch Leute suchen. Sie sind zu wenig, sie schaffen das nicht. Das war so eine Gruppe von vielleicht, ich weiß nicht mehr, so 7, 8 oder 9 Leuten. Und wir waren mittlerweile auch so ungefähr 6. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben uns erstmal beschnuppert. Wer seid denn ihr und warum wollt ihr das machen und so weiter.
Die Gruppe steht, aber der Plan noch nicht. Wie soll das gehen, einen Tunnel unter der Mauer graben? Berlin bietet dafür eigentlich denkbar schlechte Voraussetzungen. Hoher Grundwasserspiegel, viel Sand, kein fester Boden. Das größte Problem aber ist der Endpunkt des Tunnels, der ja vom Westen in den Osten gegraben werden soll. Wo kommen Sie in der DDR raus? Es muss ein geschützter Ort sein, ein Kellerraum am besten. Und dafür muss enorm viel gerechnet werden, wohlgemerkt ohne Computer, Internet und KI. Und digitale Stadtpläne gibt es auch noch nicht. Die andere entscheidende Frage ist natürlich, wo fangen Sie an zu graben?
Wir brauchten einen Ausgangspunkt. Wir mussten ja irgendwo den Tunnelbau starten. Und das war natürlich nur in einem Keller möglich. Man kann ja nicht im Freien anfangen zu graben, denn es durfte ja nicht bemerkt werden. Weder vom Osten noch vom Westen, also auch gegenüber den Westberliner Bürgern, haben wir uns konspirativ verhalten. Und zwar klar, dass die Stadtsicherheit in Ostberlin auch ihre Zuträger in Westberlin hat. Und wen man nicht kannte, den konnte man nicht trauen. Und diesen Startpunkt für einen Tunnel zu finden, das war somit das Schwierigste, muss ich sagen. Wir haben da ein paar Monate lang gesucht und haben nichts gefunden. Man konnte ja nicht einfach in irgendeinem Haus klingeln und sagen, könnt ihr uns mal in euren Keller lassen, wir wollen einen Fluchttunnel bauen. Also so einfach ging es ja auch nicht.
Wieso habt ihr dann bei der Bernauer Straße gebaut oder gegraben?
Also wir hatten einmal uns natürlich vorher schlau gemacht. Wir wussten, dass in der Bernauer Straße dieser harte Mergelboden ansteht, der also standsicher ist, und wir wollten nicht riskieren, dass der Tunnel einstürzt.
Mergelboden besteht unter anderem aus Ton und Kalk und ist ein besonders harter, klebriger Boden. Schwer zu bearbeiten, aber dafür recht einsturzsicher. Außerdem liegt der Grundwasserspiegel in der Bernauer Straße für Berlin ungewöhnlich tief.
Das war das eine. Und das zweite war, dass wir uns gesagt haben, kein Mensch hält das für möglich, dass wir mit unseren einfachen Mitteln einen 140, 150 Meter langen Tunnel bauen können, bis außerhalb des Sperrgebiets. Die haben geglaubt, sie haben das Sperrgebiet eingerichtet und damit ist die Sache erledigt, da baut keiner einen Tunnel.
Das Sperrgebiet lag unmittelbar an der Grenze, von der DDR-Seite aus gesehen. Menschen, die hier wohnten, brauchten einen speziellen Stempel im Personalausweis. Wer den nicht hatte, kam hier nicht rein. Darum musste der Tunnel auch darunter hindurchführen. Aber jetzt sind wir ja schon fast mittendrin im Tunnelbau. Um besser zu verstehen, was es bedeutet, Tage, Wochen und Monate einen schmalen Kriechgang durch die harte Erde zu graben, haben sich Eva und Josef mit Achim nicht nur im Studio getroffen, sondern auch ganz direkt in Berlin, in den Berliner Unterwelten. Das ist ein Verein, der die Geschichte der Fluchttunnel, also auch Achims Geschichte, bewahren will. Tief unter der Erde, in der Nähe der ehemaligen Grenze an der Bernauer Straße, gibt es noch echte Tunnelreste. Achim will sie Eva und Josef zeigen. Aber bevor es nach unten geht, bleiben die drei vor einem Foto im Ausstellungsraum stehen. Wir haben euch dieses Foto mal in den Shownotes verlinkt.
Das ist die Hinterlandmauer hier. Wenn man also vom Osten kam, war hier schon mal Schluss. Dann kam hier der eigentliche Todesstreifen. Das sind hier wohl die, wie haben sie das genannt? Die Panzersperren, ja. Also diese so kreuzweise verschweißten Eisenbahnschienen. Und das ist der eigentliche Todesstreifen. Das ist also ein geharkter Sandstreifen gewesen, wo man jede Fußspur sehen konnte. Und das ist die eigentliche Mauer.
Auf dem Foto sieht man die Grenze zwischen Ost- und Westberlin, kurz nach dem Mauerbau. Da ist nicht nur die Mauer, sondern auch ein breiter Streifen voller Beton und Stacheldraht. Davor stehen bewaffnete DDR-Soldaten. Das ist der sogenannte Todesstreifen. Wenn ich das Wort höre, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Todesstreifen. Der Name sagt genau, was dort passiert ist. Mindestens 140 Menschen kamen allein in Berlin während der 28 Jahre, in denen die Mauer stand, an ihr ums Leben. Die meisten bei Fluchtversuchen über den Todesstreifen.
Der war ja taghell erleuchtet über Nacht. Da sind Beobachtungstürme, die im entsprechenden Abstand standen. Da oben ist der nächste. Man sieht also, das Ganze ist nicht nur eine Mauer, sondern das ist ein richtig breiter Grenzstreifen, der also nach allen Regeln der Kunst gesichert war.
Und wie lange habt ihr so gegraben? Also so 150 Meter mit so einem einfachen Spaten ist ja schon, also dauert ja schon.
Jeder dieser Tunnel hat ungefähr 4 bis 5 Monate gedauert. Krass. Wobei wir also rund um die Uhr gearbeitet haben, 7 Tage die Woche. In Schichten natürlich.
Ja, und wie viele wart ihr?
Ungefähr 20.
Und dann gehen wir runter über steinerne Stufen, hinab in einen Kellerraum von der Größe einer Garage. Es ist dunkel, gibt keine Fenster. Der Boden besteht aus Pflastersteinen. Unsere Schritte klingen dumpf darauf. Die kargen Backsteinwände werden durch funzelige Glühlampen nur spärlich beleuchtet. Ein Gefühl zwischen Abenteuerlust und Beklemmung macht sich breit. Durch eine Stahltür gelangen wir in den nächsten Raum. Nochmal geht's ein paar Holzstufen hinab. Der Boden ist jetzt nur noch gestampfter Lehm. Wir befinden uns jetzt bestimmt 7-8 Meter unter der Oberfläche. Die Luft wirkt feuchter als oben und es ist kühl, nur 10 Grad. Wir sind froh, dass wir dicke Jacken anhaben. In der linken Wand klafft in Augenhöhe über die gesamte Breite ein Loch. Die Wand wirkt wie aufgeschnitten. Der Streifen darin ist ein Gang, ein Tunnel. Es ist nur ein Modell, also ein Nachbau, etwa 80 cm hoch und ziemlich eng.
Das ist so ein Ausschnitt, ich weiß jetzt nicht, man kann höchstens drin krabbeln, würde ich sagen. Und es sind halt harter Boden an den Wänden mit Holzstreben gestützt und dann halt in der Mitte so eine Art Karren mit Eimern drauf und dann ausgeleuchtet mit ein paar Glühbirnen. Also.
So ähnlich sah unser Tunnel auch aus. Der harte Boden ist, glaube ich, bemerkenswert. Da man mit dem Fingernagel dran kratzen. Da einen Spaten reinzustechen, war eine größere Sache. Das Zeug ist knochenhart und das war wirklich sehr, sehr anstrengend.
Josef darf mal Probe graben, ganz vorsichtig, denn dieser Tunnel ist ja ein Museumsstück.
Es fühlt sich eher so betonartig wirklich an.
Steinharter Boden. Und die Tunnelgräber arbeiten darin nur mit einem Spaten. Klar, Bohrmaschinen oder schwere Geräte sind zu laut. Mit dem Spaten geht's, ist aber natürlich extrem mühsam. Der Spaten hat einen abgesägten Griff, damit Achim und die anderen damit überhaupt in dem engen Tunnel graben können. Wir sind jetzt gut 8 Meter unter der Erde. Es ist kalt und feucht. Alle frieren. Damals, im Jahr 1962, friert niemand, weil alle hart arbeiten. Einer gräbt, ein anderer schafft den Schutt weg.
Wir hatten uns eine Karre gebaut, also richtig aus Holz, die man vollfüllen konnte. Ne? Und dann wurden die aber auch am Seil gezogen. Also ich meine, das hat jede Gruppe so gemacht, wie es ihnen gerade eingefallen ist.
Rechts an der gegenüberliegenden Seite des Kellerraums klafft ein gut 3x2 Meter großes Loch im Boden. Das Ende einer Holzleiter ragt heraus. Hier geht es zu einem Tunneleingang. Auch ein Modell, aber man kann sehen, wie tief die Fluchthelfer damals gegraben haben. Eva darf sich das sogar aus der Nähe angucken. Nach kurzem Zögern klettert sie die Leiter runter.
Und ich gehe jetzt quasi unten zu dem Tunnel. Und ja, jetzt stehe ich so 2 Meter oder so unter den anderen. Und hier sind halt diese harten Stein-Beton-Sandwände wieder. Gucke ich jetzt mal in den Tunnel rein, der ist auch echt nicht so groß. Ja, also der ist halt, es ist noch der erste Tunnel, glaube ich, hat Achim gesagt. Oder ein Nachbau davon, der ist noch dreieckig geformt. Die ersten 2-3 Meter und dann wird der viereckig, der ist so mit Holzbalken gestützt. Ja, also hier ist es halt total feucht und keine Ahnung, wie man sich halt so einen tiefen Keller vorstellt, so ein bisschen moderig und ja, sauber ist es natürlich auch nicht. Also ich stehe hier wirklich quasi mitten im Dreck.
Über Eva baumeln Seile, die an einer Winde hängen. Unten an den Seilen sind Eimer befestigt. Darin wurde die abgegrabene Erde weggebracht.
Die Eimer sind halt ja, so halb voll mit Schutt und weiß nicht, also hochheben kann ich sie nicht so gut. Ich bin jetzt auch nicht die Allerstärkste, aber ja, also die sind, glaube ich, schon sehr schwer. Und gerade wenn man sich dann vorstellt, dass man das halt über Monate lang macht und ja, also ist schon krass hier unten. Also ich bin ja nicht mal im Tunnel drin. Und es fühlt sich sehr beengt und beängstigend an.
Und die Vorstellung, dass du jetzt in dieses Dreiecksloch reinkrabbeln würdest, was du jetzt nicht machst, aber die Vorstellung, dass du jetzt da Wie viele Meter manchmal machen wir durchkrabbeln?
140 Meter.
140 Meter da jetzt durchkrabbeln würdest?
Also, ich würde jetzt ungern einfach so durch so einen Tunnel klettern. Aber ja, also mit der Vorstellung, dass man danach mehr oder weniger in Freiheit ist und sein Leben wieder selbstbestimmt führen kann, würde ich es, glaube ich, auf mich nehmen.
Also, 140 Meter. Das ist so lang wie anderthalb Fußballplätze. Der Gang ist schmal, ihr könnt nur krabbeln. Es riecht modrig, es gibt kein Tageslicht. Und über euch bis zu 12 Meter Erde. Darüber Mauer, Sperrgebiet und Todesstreifen. Vor und hinter euch Kurven und Biegungen. Nach kurzer Zeit seht ihr weder Anfang noch Ende des Tunnels.
Als wir ungefähr 20 Meter vor unserem Ziel waren, fing es an, von der Tunneldecke zu tropfen, also Wasser. Wir wussten, in spätestens 2-3 Tagen ist der Tunnel entweder so voll Wasser, dass keiner mehr durchkommt, oder er stürzt an der Stelle ein, wo das Wasser tropft.
Wasser im Tunnel. Einsturzgefahr. Schafft es Achims Freundin Christa trotzdem, durch diesen Tunnel zu entkommen? Oder muss Achim nun aufgeben? Das erzählt er in der nächsten Folge. Abonniert diesen Feed am besten in ARD Sounds, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Kultur in Zusammenarbeit mit Studio Van Meer. Mit Eva Kuhake, Josef Lesch und Achim Neumann. Ich bin Wiebke Keunecke. Formatentwicklung, Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Redaktionelle Mitarbeit Katja Esbach. Skript, Ton und Schnitt Marc Diening, Studio Van Meer. Faktencheck Yves Müller, Historiker an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Producer Alexander Gerhardt. Sounddesign Bente Faust, Honig und Gold. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs, Julia Kaiser und Marie Hamann. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Habt ihr Feedback oder Fragen zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne an zeitkapsel@ndr.de und empfehlt diesen Podcast allen weiter, die sich Geschichte gern von jemandem erzählen lassen, der dabei war. Und hier ist noch mein Podcast-Tipp. Ich liebe ja lange Gespräche mit Menschen und natürlich besonders, wenn sie so spannende Leben haben wie Achim. Außerdem finde ich, dass wenn man jemanden anderen kennenlernt, man auch immer etwas Neues über sich selbst lernt. Das ist mir bei Achims Geschichte auch so gegangen. Ich frage mich seitdem öfter, was wäre ich bereit aufzugeben für die Freiheit? Und deshalb mag ich auch den Podcast Deutschland 3000 so gerne. Darin trifft Eva Schulz Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, so irgendwo zwischen Pop und Politik, zu einem langen Gespräch. Also ein Podcast, den ich euch echt ans Herz legen will, Deutschland 3000, gibt's natürlich in ARD Sounds. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.